SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Gescheiterte Verhandlungen. Die EU zeigt der Schweiz die kalte Schulter, wenn es um die Zusammenarbeit bei der Forschung geht. Zank ums elektronische Patientendossier. Der Ständerat will es einführen, aber nicht verbindlich. Drastische Mittel in Österreich. Die Gläubiger der Krisenbank Hypo Alpe Adria verlieren fast 1 Milliarde Euro und die Steuerzahler 20. Um 13 Uhr vom vollen, prallen Leben direkt in den Rollstuhl. Valentin verunfallt beim Snowboarden.
Bist du voll behindert?
Auch nicht behinderter als du.
In seinem neuen Film spielt der 24-jährige Joel Bassmann einen Behinderten. Wir sprechen mit dem Schweizer Schauspieltalent im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Die Schweiz wird sich in diesem Jahr definitiv nicht am EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 beteiligen können. Die Hoffnungen des Bundesrates, mit der EU schnell eine Lösung zu finden, diese Hoffnungen haben sich zerschlagen, muss Forschungsminister Johann Schneider-Ammann feststellen. Die Schweiz werde Forschungsprojekte im Verbund mit der EU deshalb bis auf Weiteres aus dem eigenen Sack bezahlen müssen. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
Eigentlich war der Deal mit der EU dazu gedacht, einen Ausweg aus der verfahrenen Situation nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar zu finden. Ende April hat der Bundesrat der EU Kontingente zugesichert, damit Arbeitskräfte aus Kroatien in die Schweiz kommen können. Im Gegenzug hoffte die Schweizer Landesregierung, mit der EU rasch wieder über verschiedene Dossiers ins Gespräch zu kommen, so auch über das Forschungsabkommen Horizon 2020. Diese Hoffnung habe sich nun zerschlagen, sagt erstmals Bundesrat Johann Schneider-Ammann.
Wir haben einen Kroatien-Deal angeboten, hofften, dass die Gespräche jetzt wieder aufgenommen würden, aber es scheint schwieriger zu sein.
Die EU habe sich bis zum heutigen Tag nicht bereit gezeigt, mit der Schweiz über eine weitere Zusammenarbeit im Forschungsbereich zu sprechen.
Ja, es gibt im Moment einen Unterbruch, die Gespräche sind ausgesetzt.
Das Ziel des Bundesrates bleibe ein Mitmachen bei Horizon 2020, doch im laufenden Jahr werde das nicht mehr möglich sein, sagt Schneider-Ammann. Er werde dem Bundesrat deshalb schon in den nächsten Tagen einen Antrag für eine Übergangslösung im Bereich Forschung stellen müssen.
Übergangslösung heißt dafür sorgen, dass unsere Forscher in den Verbundprojekten der Europäischen Union auch jetzt im Jahr 2014 mitmachen können. Und die Finanzierung wird dann nicht aus Brüssel sichergestellt, sondern die Finanzierung für unsere Forscher muss dann aus der Schweiz sichergestellt werden.
Nämlich aus der Bundeskasse. Nach heutigem Stand werde man mit dieser Übergangslösung vollständig ersetzen können, was der Schweizer Forschung durch das Abseitsstehen bei Horizon 2020 entgehe, sagt Schneider-Ammann. Sein Ziel sei dann ab 2015 wieder am EU-Forschungsrahmenprogramm assoziiert sein zu können. Das wichtige Dossier Forschung, betont der Bundesrat, soll deshalb separat mit der EU verhandelt werden und nicht in einem Gesamtpaket mit verschiedenen Dossiers, das der Bundesrat schnüren möchte.
Nun weitere Nachrichten des Tages mit Andi Lüscher.
Der Ständerat befürwortet oppositionslos die Einführung eines elektronischen Patientendossiers. Dank diesem System sollen Gesundheitsfachpersonen jederzeit und von überall her auf die medizinischen Informationen eines Patienten zugreifen können, sofern der Patient damit einverstanden ist. Damit sollen die Lücken zwischen den Unterlagen beim Arzt, im Spital, in der Apotheke oder beim Physiotherapeuten geschlossen werden. Die Vorlage geht jetzt in den Nationalrat. Der Ständerat hat die Staatsrechnung 2013 einstimmig angenommen, wie zuvor schon der Nationalrat. Sie schloss besser ab als geplant mit einem Überschuss von 1,3 Milliarden Franken. Hauptgrund: aus der Verrechnungssteuer flossen über 1 Milliarde Franken mehr in die Bundeskasse als budgetiert. Mit der Rechnung genehmigte der Ständerat auch 17 Nachtragskredite für das laufende Jahr über insgesamt 180 Millionen Franken. Extremisten haben im Norden Iraks eine weitere Stadt eingenommen. Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe ISIS zündeten das Gerichtsgebäude sowie einen Polizeiposten in der Industriestadt Beji an. Die Stadt Beji ist für ganz Irak bedeutend. Dort befindet sich ein Kraftwerk und eine Raffinerie, welche die meisten Provinzen mit Energie versorgen. Die sunnitische ISIS-Gruppe hatte gestern bereits die Stadt Mosul eingenommen. Darauf flüchtete rund 500.000 Menschen aus der Stadt. In Ägypten hat ein Gericht den Blogger und Bürgerrechtler Alaa Abdel Fattah zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, gegen ein Demonstrationsgesetz verstoßen zu haben. Abdel Fattah hatte die Massenproteste in Ägypten im Februar 2011 mitorganisiert. Diese hatten letztlich zum Sturz von Machthaber Hosni Mubarak geführt. Die österreichische Regierung greift für die Rettung der Bank Hypo Alpe Adria zu drastischen Mitteln. Investoren, die für 900 Millionen Euro in Hypothekenpapiere der Bank investierten, bekommen dieses Geld nicht mehr zurück, trotz Staatsgarantie. Das ist in Europa ein einmaliger Vorgang. Der Staat musste die Hypo Alpe Adria vor 4,5 Jahren retten. Missmanagement und kriminelle Machenschaften hatten die Bank in die Krise gestürzt. Insgesamt wurden für die Rettung gut 20 Milliarden Euro aufgewendet. Die EU-Kommission lässt überprüfen, ob Steuerbehörden in mehreren europäischen Ländern internationalen Unternehmen zu große Steuerrabatte gewährt haben. Konkret prüft sie die Steuervereinbarungen mit den Konzernen Apple, Starbucks und Fiat. Das wäre ein Verstoß gegen europäisches Recht, wie die EU-Kommission mitteilt. Sollte sich der Verdacht erhärten, müssten die Firmen Nachzahlungen leisten. Die Fluggesellschaft Lufthansa hat die Gewinnaussichten für dieses und das nächste Jahr nach unten korrigiert. Laut einer Mitteilung rechnet der Mutterkonzern der Swiss dieses Jahr mit rund 1 Milliarde Euro Gewinn und nicht wie angekündigt mit bis zu 1,5 Milliarden. Die Lufthansa begründet die Korrektur einerseits damit, dass es mehrere Streiks gegeben habe, andererseits habe sich der Umsatz im Passagier- und Frachtgeschäft überraschend schwach entwickelt. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne und es wird 29 bis 34 Grad heiß. Später bilden sich lokale, teils kräftige Gewitter. Morgen dominiert zuerst wieder die Sonne, dann wird es wieder gewitterhaft.
Und so geht's weiter bei uns. Radikale ISIS-Islamisten auf Eroberungstour in Nordirak. Und danach?
Das Ziel ist die Einnahme von Libanon, der Sturz des Assad-Regimes und letzten Endes geht es um Jerusalem.
Dann der störrische Brite auf dem lieblichen See in Schweden. Warum Premier Cameron auf dem Bootsgipfel so gegen Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident ist. Schließlich von der schicken Privatklinik ins Theatersäli des Landhotels. Warum die Hirslandengruppe ins freiburgische Düdingen geht. Doch zuerst zu Frau Meier. Sie hat Kniebeschwerden und geht deshalb zum Hausarzt. Dieser erfasst ihre medizinischen Daten. Gleiches tut der Orthopäde, der sie operiert. Schließlich erfasst auch der Physiotherapeut noch einmal Frau Meiers Krankengeschichte. Diese Doppelspurigkeiten will der Ständerat vermeiden. Seine Lösung: ein nationales elektronisches Patientendossier. Aber der Rat verzichtet darauf, dass dieses Patientendossier auch obligatorisch ist. Geraldine Eicher.
Jeder soll selber entscheiden können, ob er seine Röntgenbilder, Medikationslisten und Spitalaustrittsberichte in einem elektronischen Dossier für Dritte zugänglich machen will. Gleichzeitig sollen auch Ärzte freiwillig Patientendaten einspeisen. Eine Pflicht, Patientendossiers anzubieten, soll es nur für Spitäler und Pflegeheime geben. Damit hat sich der Ständerat auf den kleinsten gemeinsamen Nenner eingelassen. Patientendossier ja, Verbindlichkeit nein. Es brauche das Dossier eben, um die E-Health-Gesundheitsstrategie des Bundes umsetzen zu können, sagt Urschwaller von der CVP nur.
Das ist kein revolutionärer Schritt, mit dem wir nun E-Health Neuland betreten würden.
Die Angst vor einer Ablehnung sei eben so groß, dass man nur einen kleinen Schritt zu machen wage, bilanziert auch FDP-Ständerätin Christine Eggersegi leicht frustriert. Mühe bereitet ihr die doppelte Freiwilligkeit für Patienten und Ärzte. Sie habe ja noch Verständnis dafür, dass man es den Patientinnen und Patienten überlasse zu sagen, ob sie heikle persönliche Daten in einem System einspeisen lassen wollen und wer Zugriff haben soll. Aber warum die Freiwilligkeit für Ärzte? Was ist, wenn ein Kranker ja sagt zum Patientendossier und von einem Arzt, der Daten einfüllt, zum Spezialisten geht, der nicht mitmacht?
Ja, was nützt ihm denn das?
Wenig, aber wenn sich das Patientendossier bewährt und gefördert wird, etwa mit finanziellen Anreizen, kann der Nutzen im Verlauf der Zeit steigen, so die Hoffnung im Ständerat. Zahlreiche Ärztenetzwerke und Spitäler sind bereits an eigenen Dossiers. Damit nicht viel Kraft und Geld in unterschiedliche, nicht miteinander kompatible Systeme gesteckt wird, soll es ein nationales Dossier geben. Dabei sollen die Rahmenbedingungen für die Bearbeitung von Daten und Dokumenten geregelt werden. Das sei nötig, sagt SP-Ständerat Hans Stöckli.
Die Bevölkerung wird älter, die Zahl der mehrfach- und chronisch Kranken steigt und da kann eben dieses elektronische Patientendossier eine wirkliche Qualitätsverbesserung im Prozess der Behandlung, aber auch in der Patientensicherheit und in der Effizienz bringen.
Bis überhaupt nur dieser kleine Schritt möglich wurde, habe es schon viel Zeit gebraucht, wegen Vorbehalten von Datenschützern, Ärzten oder auch Patientenorganisationen, sagt auch Christine Eggeseggi von der FDP. Deshalb:
Der Bundesrat hat mich überzeugt, dass es besser ist, im Gänsemarsch zügig voranzugehen, als noch einmal zu warten.
Als nächster muss der Nationalrat entscheiden, ob er ganz freiwillig diese Kröte auch schlucken und mitwatscheln will.
Al-Qaida ist brutal und gefährlich. Man müsste meinen, dass es blutrünstiger nicht gehe. Doch leider geht es. ISIS, die Terrororganisation für einen islamischen Staat in Irak und Syrien, ist noch extremer als die Qaida. Und Kämpfer eben dieser ISIS haben gestern in Nordirak die zweitgrößte Stadt des Landes erobert. Die irakischen Regierungssoldaten sind geflüchtet. Ich fragte Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin, warum ist dieser ISIS gerade jetzt so stark?
ISIS ist im Moment so stark, weil der irakische Staat so schwach ist. Sie haben das ja schon angesprochen, dass die Soldaten geflohen sind. Sie sind offensichtlich nicht bereit, ihr Leben für die Regierung Maliki und den irakischen Staat zu riskieren. Und das liegt vor allem daran, dass dieser Staat äußerst korrupt ist und dass selbst einfache Soldaten ihren Sold häufig nicht bekommen, weil ihre Offiziere den für sich selbst einstecken. Der gesamte irakische Staat ist so verrottet, dass man nicht erwarten kann, dass er einen Gegner wie ISIS effektiv bekämpfen kann.
Woher kommen denn jetzt diese ISIS-Kämpfer? Kommen die aus dem Nordirak selber oder kommen die auch aus Syrien, wo sie auch sehr aktiv sind?
Ja, es ist durchaus möglich, dass einige Kämpfer aus Syrien abgezogen wurden, um an dieser Kampagne teilzunehmen. Ich habe dafür allerdings keine Belege. Die Masse der ISIS-Kämpfer im Irak selbst stammt aus dem Irak. Mosul ist eine alte Hochburg von ISIS und der Vorgängerorganisation. Man musste ohnehin davon ausgehen, dass die Organisation dort über mehrere hundert Kämpfer verfügt. Und es scheinen auch nicht mehr gewesen zu sein, die jetzt diese Einnahme der Stadt organisiert haben. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für Schwäche, wenn nur wenige hundert Mann in der Lage sind, Regierungstruppen aus der zweitgrößten Stadt eines dann doch sehr, sehr reichen Landes zu vertreiben.
Diese Terrororganisation ISIS hat ja ein erklärtes Ziel, nämlich einen Gottesstaat zu errichten. In welchem Gebiet sollt ihr denn hinkommen?
Also kurzfristig ist das Ziel die Kontrolle von Territorium im Westen und Nordwesten des Irak, rund um die Provinz Anbar und Nainawa. Die Hauptstadt dieser Provinz ist Mosul. Und auch den syrischen Osten und Nordosten wollen sie beherrschen. Aber das Ziel ist darüber hinaus selbstverständlich die Einnahme von Libanon, der Sturz des Assad-Regimes und letzten Endes geht es um Jerusalem. Das hat die Organisation in den letzten 10 Jahren immer wieder erklärt, dass das ihr Endziel ist. Es ist also keine irakische, keine syrische Organisation, sondern eine internationale, die auch eine große Gefahr für alle Nachbarn darstellt und nicht nur für die, sondern auch für Europa und die USA.
Das heißt, ISIS könnte die ganze Region destabilisieren.
Ja, ISIS ist letzten Endes keine so große Gruppe. Es sind zusammengenommen mit den Syrienkämpfern maximal 20.000 Mann. Aber die Gegner sind alle schwach. Das Assad-Regime hat ganz andere Sorgen. Die Regierung Maliki ist nicht in der Lage, sie zu bekämpfen. Wir müssen also davon ausgehen, dass ISIS auch zu einer Bedrohung für den Libanon, für Jordanien und die Türkei werden kann. Und auch für Europa, wir haben das schon in Brüssel gesehen, der Attentäter, der dort 3 Menschen im jüdischen Museum getötet hat, war vorher bei ISIS und wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von dieser Organisation geschickt. Wir haben es also mit einer sehr, sehr bedrohlichen Organisation zu tun.
Und wer bezahlt diese Kämpfer?
Die Organisation, die bezahlt sich selbst. Sie ist seit 2003 im Westen und Norden des Irak sehr, sehr stark und hat in den letzten Jahren dort auch eine Art Revolutionssteuer eingezogen, vor allem in der Stadt Mosul. Und die Einnahmen, die sie dort bezieht, die reichen ganz offensichtlich aus, die im Endeffekt dann doch nicht sehr vielen Kämpfer zu bezahlen. Waffen gibt es ohnehin im Überfluss. Und darüber hinaus kommen Spenden aus der Golfregion, allerdings nicht von staatlichen Akteuren, sondern von privaten Akteuren, die besonders Kuwait als Drehscheibe nutzen, um diese Organisation aus ideologischen Gründen zu unterstützen.
Punkto Gefährlichkeit, punkto Radikalität auch, läuft ja ISIS der Al-Qaida den Rang ab. Wie ist eigentlich das Verhältnis zur Al-Qaida?
Ja, das Verhältnis zur Al-Qaida ist eines von Konkurrenz. Die Organisation hat sich vor längerer Zeit, vor fast 10 Jahren, zu Al-Qaida bekannt. Damals noch unter der Führung ihres Gründers, des Jordaniers Abu Musab al-Zarqawi. Das Ziel war allerdings nie, sich Osama bin Laden tatsächlich unterzuordnen, sondern es ging darum, mit dieser Neubenennung Al-Qaida Zugriff auf Geld vom Golf und auf Rekruten aus den Golfstaaten zu gewinnen. Das ist damals gelungen. Und als dann Al-Qaida versucht hat, auch die Strategie der Irakkämpfer zu kontrollieren, ist das fürchterlich misslungen. Also die Vorstellung, dass wir es da vorher mit einem Al-Qaida-Ableger zu tun hatten, halte ich schon für falsch. Heute haben wir es nur noch mit einem Konkurrenten zu tun. Und der Emir der Organisation, Al-Baghdadi, der will Osama bin Laden ganz deutlich beerben. Der will der Führer der weltweiten dschihadistischen Bewegung werden.
Das sagt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Rendezvous 14 Minuten vor 1. Was für die Schweiz das UBS-Desaster war, ist für Österreich das Hypo-Alpe-Adria-Trauma. Die Kärntner Landesbank kam während der Finanzkrise dermaßen ins Trudeln, dass der Staat Österreich die Bank 2009 übernehmen musste, um den Bankrott abzuwehren. Seit dann streitet man sich in Österreich darüber, wer die Milliarden für diese Rettungsaktion tragen muss. Jetzt kommt die Anstaltslösung, wie es auf Österreichisches heißt. Oder die Katastrophe, wie einige Zeitungen titeln. Joe Shelbert mit den Einzelheiten.
Es ist eine ganz kurze Passage im Gesetzestext, welche die Dimension des Debakels klar macht. Der zulässige Gesamtbetrag für Maßnahmen, die der Staat zur Finanzmarktstabilisierung ergreifen darf, wird auf 22 Milliarden Euro angehoben. 22 Milliarden, das ist ein Drittel des österreichischen Budgets. Vorbei die Hoffnung, das Ende der Bank und damit die Belastung der Steuerzahler noch abzuwenden. Für die 22 Milliarden erhalten Österreichs Steuerzahlerinnen Golfanlagen, Hotelresorts, geleaste Autos, ganze Lastwagenflotten oder Einfamilienhausquartiere im Rohbau, die zerfallen oder vor sich hinrosten. Fiktive Werte in Milliardenhöhe, die nicht mehr viel einbringen. Der Staat Österreich trägt die Hauptlast des Desasters, aber auch Kreditgeber und Eigentümer der Bank müssen einen Teil der Last tragen. So heißt es im Gesetzestext weiter: Die Erfordernisse der Sparsamkeit gebieten, auch Hypogläubiger an der Sanierung zu beteiligen. Das einstige Aktionäre leer ausgehen ist nachvollziehbar. Doch auch Obligationäre gehen zum Teil leer aus, alle Haftungen des Landes Kärnten erlöschen. Dass dies viele Betroffene nicht akzeptieren werden, weiß auch Finanzminister Michael Spindlecker.
Selbstverständlich steht jedem der Betroffenen in einem Rechtsstaat auch ein Zug zu einem Gericht oder zu einer Behörde zur Verfügung. Das kann man auch nicht verhindern und will ich auch nicht verhindern, aber ich will eine ordentliche, saubere, verfassungskonforme Lösung.
Wie sauber diese Lösung allerdings ist, werden Gerichte entscheiden. Klagen sind programmiert, Versicherungen und Pensionskassen werden gegen diesen Tabubruch vorgehen. Ein eigentlich zahlungskräftiges Land kommt seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Das ist neu. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat dann auch schon reagiert und die Bonität der 7 größten österreichischen Banken herabgestuft. Österreichs Banken drohen damit höhere Zinsen, wenn sie Geld aufnehmen. Das neue Gesetz sei ein Zeichen, dass Österreich nicht mehr hinter seinen Banken stehe. Auch das Land Kärnten, der Ursprung des Debakels, steht vor höheren Zinsen. Österreichs Finanzministerium hatte auch von Kärnten 500 Millionen für die Hyposanierung verlangt, doch Kärntens neue rot-grüne Regierung erklärte, sie könne nur 210 zahlen. Man leide schon genug an den Hypofolgen und den geerbten Schulden. Jetzt verweigert das Finanzministerium dem Land Kärnten, das dringend Kredite braucht, die österreichische Staatsgarantie. Es seien nicht alle Unterlagen korrekt, heißt es. Pure Erpressung, nennt dies Kärntens Finanzdirektorin Gabi Schaunig.
Sollte die Zusage des Finanzministeriums nicht eintreffen, müssen wir uns am Kapitalmarkt finanzieren. Und das sage ich ganz klar, stellvertretend für die Kärntner Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wenn es hier zu Mehrkosten kommt, werden wir diese auch entsprechend einfordern.
Doch Finanzminister Spindlecker will hart bleiben. Er sehe nicht ein, dass Kärnten sich bei der Hyposanierung raushalten könne und der Bund die ganze Last tragen müsse. 500 Millionen, da gebe er nicht nach.
Joe Schelbert in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Das Bild, das um die Welt ging, ist idyllisch. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im selben Boot mit ihren nordeuropäischen Amtskollegen und dem Briten David Cameron. Der gemeinschaftliche Ausflug auf einem schwedischen See hatte zum Ziel, den besten Kandidaten für das Amt des Präsidenten der EU-Kommission zu finden. Doch der britische Premier Cameron gibt sich störrisch. Hintergrund seien innenpolitische Spiegelfechtereien, meint unser Korrespondent Martin Alliot.
Es gehört gleichsam zum Pflichtenheft britischer Premierminister, sich den Skalp eines Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an den Gürtel zu heften. Der konservative John Major frönte dem Ritual ebenso wie der Sozialdemokrat Tony Blair. Die baumelnde Trophäe soll herbe Männlichkeit und insulare Widerborstigkeit signalisieren. Wir wollen keinen überzeugten Europäer an den Schalthebeln der EU. Also diesmal nicht den Luxemburger Veteranen Jean-Claude Juncker. Der neoliberale Euroskeptiker, der Cameron vorschwebt, fände indessen anderswo kaum Billigung. Ihn aber braucht Cameron, um seinen fadenscheinigen Plan für einen lockeren Binnenmarkt anstelle der jetzigen EU umzusetzen. Zudem ist das britische Veto auch nicht mehr, was es einmal war. Heutzutage braucht es Sperrminoritäten, das heißt Verbündete. Camerons zeitweilige Genossen, Schweden und die Niederlande, sorgen sich indessen mehr um das Kräftegleichgewicht zwischen Kommission, Ministerrat und Parlament als um die Person von Jean-Claude Juncker. Wie so oft scheint Cameron seine diplomatischen Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. So entpuppt sich sein Manöver als das Muskelspiel eines Säuglings auf Kosten seiner schwindenden Glaubwürdigkeit. Britische Stimmbürger, die einen groben Umgangston mit Brüssel schätzen, wählen die antieuropäische Partei UKIP. Das haben die letzten Urnengänge zur Genüge bewiesen. Es nützt Cameron wenig, dass auch sein liberaler Koalitionspartner und die Labour-Opposition sich dienstfertig gegen den Kandidaten Juncker aussprechen. Es liegt in der Natur der Sache, dass UKIP in diesem Wettlauf der Einäugigen stets die Nase vorne hat. Camerons europapolitische Vorstöße haben eines gemeinsam, sie sind kaum je durchdacht. Dass er nun ausgerechnet gegen einen bescheidenen Versuch Sturm läuft, das demokratische Defizit in der EU abzubauen, ist pikant. Ein Sieg hätte bloß den Effekt, die Bundeskanzlerin zu verärgern. Man sollte, besagt das englische Sprichwort, stets vorsichtig sein, was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen.
Er ist der einzige Arzt im Dorf und rund um die Uhr für seine Patienten da. Dieses klassische Bild des Hausarztes entspricht je länger, desto weniger der Wirklichkeit. Dafür öffnen Gemeinschaftspraxen ihre Türen, darunter auch solche von Spitälern. Die Privatklinikgruppe Hirslanden sieht darin ein Potenzial und plant deshalb im freiburgischen Düdingen ein größeres Ärztezentrum. Mit einem Hintergedanken. Patrick Mühlhauser.
Die Düdinger Ärzte Franz Engel und Anton Merkle stehen kurz vor ihrer Pension. Wie viele Dorfärzte fänden auch sie keinen Nachfolger für ihre Praxis, sagt Anton Merkle.
Das ist eigentlich unser einziges Ziel, dass Grundversorgung weitergeht in Düdingen.
Die beiden Dorfärzte haben sich deshalb an Hirslanden gewandt. Nun will die größte Privatklinikgruppe der Schweiz den Konzert- und Theatersaal des Hotels Bahnhof in ein Ärztezentrum umwandeln. Dort sollen Allgemeinärzte und Spezialisten arbeiten. Die Gemeindebehörden unterstützen das Projekt. Gemeinderat Bruno Schwaller.
Wir wissen, wir haben je länger, je weniger Landärzte. Sensler Mittelland, Sensler Oberland wünscht, dass man irgendeine Lösung findet.
Das neue Ärztezentrum wäre eine solche Lösung für den gesamten deutschsprachigen Sensebezirk, sagt er. Die Einwohner reagierten an einer Informationsveranstaltung mehrheitlich positiv.
Das Ärztezentrum ist gut. Versorgung, ärztliche Versorgung, oder?
Die Dinge sind so zentral vom ganzen Bezirk.
Oh, ich finde das ganz eine gute Sache.
Es gibt aber auch kritische Stimmen. Einige sehen das Ärztezentrum als Eintrittspforte für Hirslanden. Sie befürchten, dass die Ärzte im Ärztezentrum ihre Patienten für weiterführende Behandlungen einzig und allein an eine der drei Hirslanden Privatkliniken in Bern überweisen werden. Damit würde die freie Spitalwahl eingeschränkt. Doch Hirslanden sieht kein Problem. Die Ärzte erhielten keinen Knebelvertrag.
In den Verträgen, die wir machen werden, sie keine Verpflichtungen eingehen müssen und müssen zuweisen.
Sagt Christoph Ecker, Direktor der Hirslanden-Klinik Bossit in Bern. Doch ganz uneigennütz handelt die Privatklinikgruppe nicht. Denn auch ohne Zwang überweisen bereits heute viele Ärzte ihre deutschsprachigen Patienten statt ins Freiburger Kantonsspital in eine Hirslanden-Klinik. Das Ärztezentrum dürfte diese Tendenz verstärken.
Dann werden sie hoffentlich, wie sie das bisher schon gemacht haben, Patienten, wenn es notwendig ist, für die richtige Spezialität in unsere drei Spitäler in Bern schicken.
Die Privatklinikgruppe glaube an das Potenzial von Ärztezentren. Tüdingen wäre nach Luzern, Bern und Schaffhausen bereits das vierte Ärztezentrum der Privatklinikgruppe Hirslanden.
Wir haben es gehört, Hirslanden macht also vorwärts mit ihren Ärztezentren. Und dass Spitäler und nicht nur Privatspitäler an die Front gehen und Ärztezentren in ihrem Einzugsgebiet eröffnen, das ist ein allgemeiner Trend. Warum ist das so und könnte das neue Geschäftsmodell für Patienten auch Nachteile haben? Tobias Fessler mit Antworten.
Für Gesundheitsökonom Heinz Locher löst dieser Trend zwei Probleme.
Das eine ist die Finanzierung dieser Grundversorgerpraxen, die ja neu meistens Gruppenpraxen sind und einen Finanzier brauchen. Zum anderen sichert es den Spitälern natürlich auch den Zugang an Patientinnen und Patienten.
Zwei Fliegen auf einen Streich also. Für die Ärzte ist mit einer Spitalgruppe im Rücken die Finanzierung gesichert. Und das Spital steckt sein Einzugsgebiet potenzieller Patienten schon mal präzise ab. Auch wenn es hier keine Garantie dazu gibt. Aber dazu später. Fokussieren wir zunächst auf die Finanzierung. Um heute eine Hausarztpraxis zu eröffnen, braucht es viel Geld.
Wir erleben jetzt eine neue Generation von Hausärztinnen und Hausärzten, die nicht mehr bereit sind, sich in Millionenhöhe zu verschulden, entsprechend hohe Arbeitszeiten zu haben, sondern vielleicht eher Teilzeitarbeit möchten, längere Öffnungszeiten.
Und genau diese Möglichkeit biete ein Ärztezentrum, wo sich mehrere Ärzte eine Praxis teilen. Doch soll ein solches Ärztezentrum von einer Spitalgruppe finanziert werden? Für Heinz Locher keine schlechte Lösung.
In meinen Augen ist es einer von verschiedenen möglichen Wegen. Naheliegend wäre die Finanzierung über Banken. Es gibt auch abgelegene Gebiete, wo Gemeinden sich zusammenschließen, um ein Arzthaus zu bauen und günstig zu vermieten. Für mich ist der Weg über ein Spital ein zweckmäßiger Weg.
Auch weil es unter Umständen ein günstiger Weg ist.
Wenn eine Spitalgruppe, privat oder öffentlich, solche Investitionen tätigt, kann natürlich ein Mengeneffekt entstehen. Man hat Erfahrungen, man weiß, welche Einrichtungen, welche EDV-Strukturen sinnvoll sind. Also insgesamt ist es sicher eine positive Entwicklung.
Deshalb ist es in den Augen des Gesundheitsökonomen auch deutlich sinnvoller, wenn Spitäler hier in die Bresche springen, als wenn Krankenkassen Ärztezentren bauen müssen, um die Grundversorgung sicherzustellen. Denn die Krankenkassen als Versicherer kommen für die Behandlung des Patienten auf und können theoretisch Interesse daran haben, dass dies so günstig wie möglich geschieht und nicht so gut wie nötig. Ein potenzieller Rollenkonflikt. Doch auch das Finanzierungsmodell über Spitäler ist nicht unproblematisch. Es geht um das eingangs erwähnte Einzugsgebiet. Ein solches Ärztezentrum sichert den Spitälern den Zugang zu Patientinnen und Patienten. Das könne unter Umständen heikel sein, räumt auch Heinz Locher ein.
Es ist dann problematisch, wenn die Ärztinnen und Ärzte dieser Zentren verpflichtet wären, was aber gesetzeswidrig und im Widerspruch zur Standespolitik wäre, die Patienten dann in das Mutterhaus, Finanzierhaus zu verlegen.
Mit der freien Arztwahl können die Patienten aber selber entscheiden, wer sie wo behandeln soll. Für Gesundheitsexperte Locher ist deshalb das Risiko für Missbräuche relativ gering und
falls Missbräuche vorkämen, würde das wohl rasch auskommen.
Zudem lasse sich das Risiko beispielsweise durch Auflegen von Flugblättern in den Arztpraxen relativ einfach abschwächen. Fazit: Der Trend zu Ärztezentren ist primär dem gesellschaftlichen Wandel geschuldet. Mehr Flexibilität bei den Arbeitsmodellen für die Ärzteschaft, aber auch bei den Öffnungszeiten für die Patienten. Doch nach wie vor finanzieren entweder Krankenkassen oder aber Spitäler die Ärztezentren. Alternative Modelle ohne potenzielle Rollenkonflikte, wie eine Finanzierung über Banken oder als Genossenschaft, sind heute noch wenig verbreitet.
Tobias Fessler. Gleich im ersten und vierten, vielen Dank für nichts. Das Schauspieltalent Joël Bassmann ist zurück in den Kinos mit einer Rollstuhlkomödie. Und Bassmann ist bei uns im Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen mit Andi Lüscher.
Die Schweiz wird sich dieses Jahr definitiv nicht am europäischen Forschungsprogramm Horizon 2020 beteiligen können. Die EU ist laut Bundesrat Schneider-Ammann derzeit nicht bereit, über eine weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Der Ständerat hat sich für elektronische Patientendossiers ausgesprochen. Fachpersonen im Gesundheitswesen sollen jederzeit und von überall her auf die medizinischen Informationen eines Patienten zugreifen können. Nach Mosul haben irakische Extremisten jetzt auch die Stadt Beji eingenommen. Dort befinden sich ein Kraftwerk und eine Raffinerie, welche die meisten Provinzen mit Energie versorgen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.